Micro Europa.
Sounds. Moderne.
Fiche.
Terrific.
Micro Europa.
Sounds.
Comme moi.
Comme eu.
Like me.
Micro Europa.
Bringing young Europe together.
Herzlich willkommen zur Micro Europa, der Europasendung im Tübinger Uniradio. Jeden letzten Sonntag im Monat gehen wir hier auf Sendung und heute heißt unser Thema Energie. Ich bin Kiron Patka. In der nächsten Stunde werden wir unter anderem erfahren, warum es über Weihnachten im Brechbau hier an der Tübinger Uni wieder ein paar Grad kälter sein wird. Wir werden kleine Wasserkraftwerke in Reutlingen besuchen und der Geschäftsführer der Stadtwerke Tübingen wird uns verraten, welche Farbe Strom hat. Seid ihr bereit? Also schnallt euch an, haltet euch gut fest, wir verlassen den Orbit, es geht los.
Setzen Sie Kurs auf Raumbasis Lyra 3.
Kurs programmiert, Sir.
Energie.
Thank you.
AC/DC. A Whole Lotta Rosie live from the Atlantic Studios. Nach diesem fetten Opener geht's auch ganz elektrisch weiter, nämlich mit unserem Studiogast Dr. Achim Kötzle. Guten Tag.
Guten Tag.
Sie kennen sich mit Strom aus. Sie sind nämlich der Geschäftsführer der Stadtwerke Tübingen. Sie versorgen ganz Tübingen und die Umgebung mit Strom. Aber Ihr aktuelles Projekt, Ihr aktuelles Großprojekt ist deutlich außerhalb der Tübinger Stadtgrenzen. Wo?
Das liegt 100 Kilometer in der Nordsee und es handelt sich dabei um einen großen Offshore-Windpark mit dem schönen Namen Barth 1.
Das sind fast 700 Kilometer von hier. Und da sollen 400.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Natürlich nicht nur in Tübingen, sondern das ist ein Zusammenschluss mehrerer Stadtwerke hier in der Gegend. Aber wie kommt ein schwäbisches Unternehmen dazu, so weit entfernt zu investieren?
Nun, für uns als Stadtwerke ist es schon immer wichtig gewesen, den Ausbau der Stromerzeugung, der Eigenerzeugung weiter voranzutreiben. Und zwar sowohl aus strategischen als auch aus ökologischen Gründen. Primär tun wir das natürlich regional hier in der Gegend und wir tun es auch primär regenerativ. Wir betreiben Wasserkraftwerke hier in Tübingen, ab Anfang nächsten Jahres eines in Horb. Wir installieren Wir installieren Photovoltaikanlagen und betreiben in großem Umfang Kraft-Wärme-Kopplung. Dort, wo das eben nicht geht, wo man Potenziale hier regional nicht nutzen kann, gehen wir auch etwas weiter weg. Wir besitzen ein Windrad im Schwarzwald und wir beteiligen uns jetzt eben an dem Offshore-Park Barth 1.
Da muss ich jetzt mal ganz blöd fragen und als promovierter Physiker, lachen Sie mich hoffentlich nicht aus, aber wie kommt denn der Strom von der Nordsee bis nach Tübingen so weit weg?
Sie müssen sich das vorstellen wie eine große Badewanne. Das gesamte Verbundnetz in ganz Deutschland ist eine große Wanne und an einer Stelle schütten Sie Strom gleich Wasser hinein in diese Wanne und an einer anderen Stelle holen Sie das Wasser, den Strom wieder heraus an der Wanne. Wo Sie das reinschütten und wo Sie es rausnehmen, das ist egal. Wichtig ist nur, dass Sie immer so viel reinschütten, wie Sie auch rausnehmen.
Das Badewannenprinzip.
Genau.
Aber ist es denn wirklich so einfach? Also sind unsere Stromnetze tatsächlich fit dafür, dass wir beliebig Strom an der einen Stelle rein, an der anderen Stelle rausholen können?
Für die heutigen Verhältnisse ist es durchaus ausreichend. Wir haben eine sehr hohe Versorgungssicherheit in Deutschland, auch im europäischen Vergleich. Wir müssen allerdings für die Zukunft noch gehörige Anstrengungen unternehmen, und um uns auf diese geänderten Rahmenbedingungen einzustellen. Wir erwarten einen großen Anteil der Stromerzeugung in der Nordsee und müssen dann dafür Sorge tragen, dass dieser Strom eben auch in Richtung Süden und Westen Deutschlands abfließen kann.
Das wird wahrscheinlich noch eine ganze Menge Geld kosten in der nächsten Zeit.
Dort sind hohe Milliardeninvestitionen notwendig und es wird im Augenblick geprüft, wie man diesen Ausbau der Höchstspannungsnetze beschleunigen und vorantreiben kann, weil diese Genehmigungsverfahren immer eine ganz gehörige Zeitspanne in Anspruch nehmen.
Eine ganze Menge Geld in die Hand genommen haben die Stadtwerke Tübingen jetzt eben auch für diesen Offshore-Windpark. Vor genau einem Monat kam jetzt der Ausstieg vom Ausstieg. Also die Atomkraftwerke in Deutschland bleiben im Durchschnitt 12 Jahre länger am Netz. Was haben Sie gedacht, als sich das rausgestellt hat?
Nun, wir sehen diese Laufzeitverlängerung in ihrer aktuellen Ausgestaltung durchaus kritisch, da sie unserer Meinung nach wettbewerbsverzerrend wirkt. Die Stadtwerke in Deutschland haben in den letzten 10 Jahren über 6 Milliarden Euro investiert in Zukunftstechnologien, also in regenerative Stromerzeugung und in Kraft-Wärme-Kopplung. Nun fallen im Rahmen der Laufzeitverlängerung ganz erhebliche Zusatzgewinne an, zweistellige Milliardenbeträge, über die sich hauptsächlich die 4 großen Konzerne freuen. Etwas fällt auch noch ab für den Bundeshaushalt, aber so gut wie nichts fällt ab für die Stadtwerke und das ist wettbewerbsverzerrend.
Sind Sie ja nicht richtig sauer auf die 4 Großkonzerne?
Nun, letztendlich sind es gesellschaftspolitische Entscheidungen, die hier zum Tragen kommen. Dass die Konzerne ihre Interessen vertreten, das liegt in der Natur der Sache.
Okay, das Gleiche gilt eigentlich auch für ein anderes Großprojekt, was Sie gerade unternehmen. Das ist das Steinkohlekraftwerk in Brunsbüttel. Halten Sie an den Plänen fest nach der AKW-Laufzeitverlängerung?
Nun, in der Tat ist es so, dass die geänderten Rahmenbedingungen Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit des Projektes haben könnten. Das muss natürlich bewertet werden. Und sobald alle neuen Daten und Fakten vorliegen zur genauen Ausgestaltung der Laufzeitverlängerung, müssen wir erneut rechnen und müssen dann beurteilen, ob die Wirtschaftlichkeit des Projektes nach wie vor gegeben ist.
Ist also nach wie vor nicht sicher, dass es tatsächlich gebaut wird?
Wir werden erst nach Vorliegen einer ausführlichen Wirtschaftlichkeitsberechnung einen Baubeschluss fällen.
Okay, dann hören wir jetzt einen Song, der 32 Jahre alt ist, aber heute eigentlich aktueller denn je ist. Wolf Biermann.
Gar lieb Leben. Er ist erhöht. Auf Schovis und im Manzen kommt mit uns paar Bäume pflanzen und an einen trinken tanzen, das wollen wir. Du komm, wir pflanzen gerade eine grüne Barrikade gegen diesen atomaren Wahnsinn hier. Gott, Leben soll leben, ja, ja, es soll leben, der Rest der Welt soll's auch. Ja, du pflanzt die Birke und ich den Strauch, ja, du pflanzt die Birke und ich den Strauch. Trink Wein gleich aus der Flasche, ein Stück Käse aus der Tasche, Pellkartoffeln aus der Asche, das schmeckt gut. Helanga, komm mal rüber, blas mal nicht die Flöte, lieber blas mal kräftig, dass uns warm wird in die Glut. Gott, Leben soll leben, ja, ja, es soll leben, der Rest der Welt soll's auch. Ja, du kriegst die Zwiebel und ich das Lauch, ja, du kriegst die Zwiebel und ich das Lauch. Sacht geht Nacht zur Neige und von Osten durch die Zweige kommt schon Licht, die Dudelgeige kratzt ein Lied. Die Liebespaare liegen längst im Wind in ihren Wiegen, weil sie mit den Enten fliegen tief ins Ried. Gott, Leben soll leben, ja, ja, es soll leben, der Rest der Welt soll's auch. Ja, dir tut der Rücken weh, mir der Bauch, ja, dir tut der Rücken weh, mir der Bauch. Starren Schwärme hasten in die Weiden, lass den Kasten, lass die Tasten, komm mal her mit mir, spiel was. Pass auf, du dick Madonne, guck mal, sahst du schon mal solche blutig rote Morgensonne, blühen im Gras. Gott, Leben soll leben, ja, ja, es soll leben, der Rest der Welt soll's auch. Ja, du bist ein Feuer und ich ein Rauch, ja, du bist das Feuer und ich der Rauch. Wird es heute geben, morgenrot bedeutet Regen, Liebe machen auch gerade eben, so wie wir. Jetzt schlaf, wir brauchen Kräfte für die grüne Barrikade gegen diesen atomaren Wahnsinn hier. Gott, Leben soll leben, ja, ja, es soll leben, der Rest der Welt soll's auch. Ja, du pflanzt die Birke und ich den Strauch, ja, du pflanzt die Birke und ich den Strauch. Nachsatz für die Herren da oben. Glaubt nun ja nicht, dass wir zittern, kindlich vor Naturgewalten. Glaubt ihr wirklich, dass wir zittern so vor dem Atomkern spalten? Nein, vor euch und euresgleichen, vor den Mächtigen und Reichen, vor den Bossen, die nur messen alles nach Profitinteressen. Nein, vor euch müssen wir zittern. Ihr seid uns nicht geheuer. Ihr, euch können wir nicht trauen. Ihr könnt mit dem Sonnenfeuer nichts als Scheiße bauen. Gott, Leben soll leben, ja, ja, es soll leben, der Rest der Welt soll's auch. Ja, du pflanzt die Welt und ich den Strauch.
Immer noch bei uns im Studio Dr. Achim Kötzle von den Stadtwerken Tübingen. Das war jetzt gerade ein Song von Wolf Biermann von 1978, ein Protestsong. Gorleben soll leben. Und in Gorleben ging es Anfang des Monats nochmal richtig heiß her. Glauben Sie, dass das Ende der schwarz-gelben Regierung sein wird?
Für uns ist es wichtig, dass wir faire und verlässliche politische Rahmenbedingungen haben, in denen wir unsere energiewirtschaftliche Zukunft gestalten können. Ob das mit einer anderen Regierung besser funktioniert, ob die Bevölkerung das glaubt, das sehen Sie am Wahlabend ab 18 Uhr in den Hochrechnungen in ARD und ZDF.
Haben Sie noch nie protestiert in Gorleben?
In Gorleben selbst war ich noch nie, nein.
Gut. Meinen Sie, dass unter einer anderen Regierung, einer rot-grünen Regierung oder wie auch immer die aussehen könnte, sich die Energiepolitik gravierend verändert und werden die Großkonzerne RWE, E.ON, Vattenfall, EnBW an Macht verlieren?
Ich glaube, dass diese Frage unabhängig von der konkreten Zusammensetzung der aktuellen Regierung ist, sondern es ist wichtig, dass wir die Wettbewerbsgleichheit und eine Chancengleichheit für alle quer auf einen breiten gesellschaftspolitischen Konsens herstellen. Das muss unabhängig von der aktuellen Regierung sein.
Die Großkonzerne haben ja anscheinend eine richtig große Lobbyarbeit geleistet und sie hätten sich ja auch vor Jahren, also die Stadtwerke Tübingen hätten sich vor Jahren entscheiden können, sich an die NBW anzulehnen, aber sie sind einen anderen Weg gegangen.
Richtig, in der Tat gab es viele Angebote an Beteiligungen von großen Konzernen. Allerdings hat die Stadt Tübingen, die Bürger dieser Stadt, der Gemeinderat dieser Stadt beschlossen, die Stadtwerke unabhängig zu erhalten, 100% in kommunaler Hand, um selbst entscheiden zu können, wohin die Stadtwerke gehen, welche wirtschafts- und energiepolitische Ausrichtung in der Zukunft eintreten soll.
Und was bringt Ihnen das jetzt oder was bringt uns allen das jetzt?
Es bringt uns eine große Unabhängigkeit. Es sorgt dafür, dass die gesamte Wertschöpfung, die erwirtschaftet wird, hier in der Region bleibt und nicht etwa abfließt. Und es bringt eine große Einflussmöglichkeit in die konkrete ökologische und nachhaltige Versorgungspolitik, die wir hier betreiben.
Das heißt, Sie produzieren einen großen Teil Ihres Stroms erstmal selbst.
Das ist richtig. Wir produzieren 25-30% unseres Tübinger Bedarfs selbst. In Wasserkraftwerken, in Photovoltaikanlagen und hauptsächlich in erdgasbefeuerten Blockheizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung. Selbst wenn das rein wirtschaftlich gesehen nicht ganz optimal ist, so nutzen wir doch alle regionalen Möglichkeiten, denn uns ist vor allem eine nachhaltige und umweltschonende Stromerzeugung wichtig.
Was sind da die wirtschaftlichen Probleme, wenn Sie sagen, es ist nicht optimal?
Kleine Anlagen haben natürlich von ihrer Größe her Nachteile gegenüber Großprojekten. Auch das ganze Thema Fernwärmeversorgung, das wir sehr intensiv betreiben, ist wirtschaftlich zwar durchführbar, aber jetzt nicht im Sinne einer großen Renditeerwartung zu realisieren.
Also Sie haben Kraftwerke in Horb jetzt in Planung. Ne? Wasserkraftwerk gibt es noch am, wie heißt es? Mitten in der Stadt liegt es?
Am Neckar. Wir haben in der Brückenstraße ein Wasserkraftwerk und wir haben in der Rappenberghalde ein Wasserkraftwerk. Und damit sind die Potenziale in Tübingen selbst ausgeschöpft. Deshalb haben wir uns in der Region nach weiteren Möglichkeiten umgesehen und in Horb noch ein ungenutztes Wehr gefunden, in dem wir im Augenblick gerade ein neues Wasserkraftwerk bauen, das ab März nächsten Jahres in Betrieb gehen wird.
Wasserkraft ist ausgeschöpft. Wie ist es mit Wind?
Die Windpotenziale in Tübingen reichen nicht aus, um hier Anlagen zu errichten. Deshalb mussten wir auch hier etwas weiter weggehen. Wir sind in Schwarzwald gegangen und wie gesagt auf hohe See.
Wie könnten Sie denn den Anteil regenerativer Energien noch erhöhen in Tübingen?
In Tübingen selbst wird es schwierig. Man könnte noch mehr Biomasse nutzen, aber auch dort sind bereits viele Anlagen in Betrieb. Und ich gehe davon aus, dass das regenerative Potenzial hier direkt in Tübingen weitgehend ausgeschöpft ist.
Ein großes Problem bei der Stromerzeugung aus regenerativen Energien ist ja die Stromspeicherung. Wir sind abhängig von Wind und Wetter, sage ich mal. Speichern geht vor allem über Pumpspeicherkraftwerke. Haben Sie da was in Planung?
Pumpspeicherkraftwerke haben wir im Augenblick noch nichts. Wir können aber mit unseren sehr schnell regelbaren Gasblockheizkraftwerken auch eine Art von Speicherung betreiben, indem wir den Strom dann erzeugen, wenn er benötigt wird und die dabei entstehende Wärme in Wärmespeichern zwischenlagern und dann zu einem späteren Zeitpunkt in die Fernwärmenetze einspeisen.
Wir kommen schon zum Ende dieses Interviews. Auf den roten Bussen der Stadtwerke Tübingen sehe ich immer wieder Werbung für zwei Stromtarife, Energreen und Bluegreen. Welche Farbe hat denn Tübinger Strom jetzt?
Tübinger Strom ist natürlich blau und die zwei von Ihnen erwähnten Produkte sind zu 100% regenerativer Strom. Der Mehrerlös, der bei diesen beiden Tarifen anfällt, wird auch in den Neubau regenerativer Erzeugungsanlagen, wie zum Beispiel in Horb, verwendet.
Vielen Dank, Herr Kötzle.
Ich danke Ihnen.
Blue in Green ist ein alter Miles Davis Klassiker und wir hören jetzt eine Interpretation, eine moderne Interpretation von Cassandra Wilson, Blue in Green. Thank you.
is but a dream.
Micro Europa.
Sounds.
International. Micro Europa.
Anders. Geil. Micro Europa.
Moderno.
Innovative.
Bringing young Europe together.
Shiver.
set my soul on fire, and I really have my fun with all the boyfriends, the good time in friends. I've still had to walk this road. Now you set my soul on fire, and I really had my fun. Goodbye to brave boys, oh hey boys. Goodbye to everyone but you, my love. Well, no. You set my soul on fire, and I really had my fun.
Ihr hört Mikroeuropa zum Thema Energie. Das Essen kommt aus dem Supermarkt, Geld kommt aus dem Automaten und Strom, ist doch klar, Strom kommt aus der Steckdose. So einfach kann es im Leben sein. Na? Ist es aber nicht. Gregor Landwehr erklärt uns die Welt des Stroms jenseits der Steckdose.
Wie geht das denn mit dem Strom?
512 Milliarden Kilowattstunden Strom wurden im Jahr 2009 in Deutschland verbraucht. Gut 2/3 davon benötigen Unternehmen, der Rest entfiel auf die privaten Haushalte, Landwirtschaft und Verkehr. Schaut man sich die verschiedenen europäischen Länder und ihren Stromverbrauch pro Kopf an, liegt Deutschland dort im unteren Mittelfeld. Am meisten Energie wird in den skandinavischen Ländern verbraucht, in Litauen und Polen ist der Verbrauch dagegen sehr gering.
Woher kommt eigentlich unser Strom?
Kohle und Kernenergie sind die wichtigsten Energieträger in Deutschland. Insgesamt 65% der Energie stammen aus diesen Erzeugungsarten. Doch immer mehr Energie wird aus den erneuerbaren Energieträgern gewonnen. Im vergangenen Jahr hatten sie einen Anteil von 17%. Und dieser Anteil soll weiter steigen. Bis zum Jahr 2020 soll der Anteil 35% betragen. Das steht so im Energiekonzept, das die Bundesregierung in diesem Jahr verabschiedet hat. Bis zum Jahr 2050 sollen die erneuerbaren Energien dann sogar 80% unseres Energiebedarfs decken.
Was ist das EEG?
Wenn man über erneuerbare Energien spricht, kommt man an einem Wort nicht vorbei. Mit dem EEG, dem Erneuerbare Energien-Gesetz, wird die Stromerzeugung aus Energien wie Wasserkraft, Wind- und Sonnenenergie oder Biomasse gefördert. Das Gesetz legt Preise fest, zu denen der Strom in das Netz eingespeist wird. Diese Preise liegen über dem Marktpreis. Die Netzbetreiber sind verpflichtet, den Ökostrom in vollem Umfang abzunehmen. Durch die Differenz zwischen dem Marktpreis und dem Preis, den das EEG festlegt, entstehen Mehrkosten. Diese müssen in erster Linie die Stromkunden über die sogenannte EEG-Umlage bezahlen.
Wird deshalb der Strom immer teurer?
Das kann man so nicht sagen. Seitdem der Strommarkt liberalisiert ist, sollten sich die Preise durch Angebot und Nachfrage bilden. Doch tatsächlich bestimmen 3 Faktoren die Preisentwicklung. Zum einen sind dies die Beschaffungskosten der Unternehmen über den Großhandelsmarkt, dann die von den Regulierungsbehörden festgelegten Netzentgelte und drittens sind es die Steuern und Abgaben. Die staatlichen Anteile am Strompreis, also die Steuern und Gebühren, betragen etwa 40% des gesamten Preises. Zieht man die Gebühren für das Stromnetz ab, bleibt nur noch ein Drittel des Preises übrig, der durch Angebot und Nachfrage bestimmt wird. Wenn die Strompreise steigen, liegt das also nicht allein an der Umlage für erneuerbare Energien, sondern auch an den anderen Nebenkosten.
I'll forget your tender kiss. I'll be brave after this. I'll say hello, my darling, if we should meet again. You'll forbid the tears to slip. You'll behave, bite your lip, and say hello, my darling, if we should meet again. If we do meet again, all moments can't be sweet again. Oh, my love, go, my love. It's a bitter pill, I know, my love. Please remember not to sigh over this last goodbye. Just say hello, my darling, if we should meet again.
He will be your shielding sword. He will surely stand beside you, and you'll never taste of death, for your soul will fly to safety and eternal peace and rest. Are you ready
for that great atomic power? Will you rise and meet your Savior in the air? Will you shout or will you cry when the fire rains from on high? Are you ready for that great atomic power?
There's an army who can conquer all the enemy's great band. It's a regiment of Christians guided by the Savior's hand. When the mushroom of destruction falls in all its fury great, God will surely save his children from that awful, awful fate. Are you ready
for that great atomic power? Will you rise and meet your Savior in the air? Will you shout or will you cry when the fire rains from on high? Are you ready for that great atomic power?
Die Louvin Brothers 1951, Great Atomic Power, die großartige Atomkraft. Ja, irgendwo muss unser Strom ja auch herkommen. Aber das müssen nicht immer riesige Fabrikanlagen mit gewaltigen Kühltürmen oder stinkenden Schornsteinen sein. Kraftwerke können auch ganz anders aussehen. Mal klein und niedlich, mal historisch interessant und vor allem immer eins, sauber. Ich war für Mikroeuropa unterwegs zu den Reutlinger Wasserkraftwerken und die erste Station war die Wernersche Mühle im Teilort Betzingen, in der im letzten Jahrhundert schon einmal Strom hergestellt wurde, dann nicht mehr und seit diesem Jahr wieder. Mit dabei waren der Techniker Josef Engelhardt und Bezirksbürgermeister Thomas Keck, der selbst in Betzingen aufgewachsen ist.
Sie können sich daran erinnern, wie die Mühle früher in Betrieb war?
Ich weiß es noch als Kind, ja. Natürlich über Wasserkraft, über das Wasserrad hat man die Mahlwerke angetrieben.
Das ist ein relativ kleiner Raum, würde ich sagen, ungefähr so groß wie mein Wohnzimmer.
Ja, den hat man so belassen und hat die Patina, wie man sagt, hat man versucht zu erhalten. Das ist ja ein Maschinenraum und der soll auch diesen Charakter bewahren. Das ist also zwar gereinigt, aber die alten Ölflecke und Fettflecke nicht weggemacht.
Man sieht dieses große historische Schwungrad, 2 Meter Durchmesser.
Ja, denke ich schon. Wir haben ein modernes Elektrizitätswerk hier und gleichzeitig ein Museum, ein Technikmuseum.
Jetzt haben wir noch gar kein Wasser gesehen.
Also.
Da gehen wir aber hin.
Hier ist es richtig idyllisch.
Ja, zwischen dem Hauptbereich hat so einen Kanal, diese kleine Insel. Es ist eine schöne Ecke, eine idyllische Ecke, eine ruhige Ecke.
Und die Betzinger, die machen da auch schöne Festle.
Was es hier nicht gibt, ein großer Schornstein, wo schwarzer Qualm rauskommt.
Das brauchen wir nicht.
Wir sind hier unmittelbar am Ortskern und das ist ein Stück Betzingen. Und wenn man das für die Nachwelt erhalten kann und noch Ökostromerzeugung haben kann, dann wäre man ja blöd, man würde es nicht machen.
Genau.
Herr Keck, Herr Engelhardt,
ja.
Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, wenn ich von hier zur Innenstadt will. Fährt ein Bus?
Die Linie 2 und die Linie 7.
Damit könnte ich jetzt zum Gerberwehr fahren, mitten in die Stadt.
Da steigen Sie praktisch am Gerberwehr aus. Haltestelle Stadtmitte am Willy-Brandt-Platz. Da haben Sie das Gerberwehr.
Stadtmitte.
Hier am Gerberwehr steht nämlich auch ein kleines Wasserkraftwerk. Und hier bin ich jetzt mit Jürgen Kröge verabredet, einem engagierten Umweltschützer, der sich vor allem mit Fließgewässern auskennt.
Ich bin Mitglied im Arbeitskreis Lebendiger Neckar, der sich als Schwerpunkt gesetzt hat, die Bäche und kleinen Flüsse in Reutlingen ökologisch aufzuwerten.
Hier sind wir jetzt gerade mitten in der Stadt und direkt unter uns die Echertz. Und wenn man so darüber guckt, das sind jetzt direkt vom Gerberwehr.
Reutlingen war früher eine alte Gerber- und Textilstadt und die haben die Wasserkraft mechanisch genutzt durch Mühlräder.
Wenn man nach der anderen Seite guckt, sieht es ganz anders aus, idyllisch. Enten schwimmen hier.
Das Stück hier wurde vor Jahren renaturiert. Also ich kann mich noch als Kind erinnern, die Echertz, da ist die wie ein Kanal durch Reutlingen durchgeflossen, hat sämtliche Farben gehabt und meine Mutter hat immer gesagt, geh schnell rüber, da stinkt es bei der Echertz. Heute bleibt man stehen, guckt den Enten zu, guckt Fischle, wo rumschwimmen. Das Wasserkraftwerk hat es natürlich historisch gegeben. Mit der Renaturierung ist es erneuert worden und gleichzeitig wurde noch ein Fischpass installiert, dass die Fische von der Echertz wieder oberhalb so hochkommen.
Jetzt stehen wir direkt an der Fischtreppe.
Lebewesen, wo im Wasser leben, ich meine Fisch oder Kleintiere wie Bachflohkrebse oder Schnecken, für die ist das Wasser eine durchgehende Arterie, die eigentlich zwischendrin keine Thrombose haben darf.
Also in ökologischer Hinsicht ist dieses Kraftwerk eigentlich richtig gebaut.
Ist richtig gebaut und ich meine, das ist auch die Chance, sage ich mal, für die Gewässerökologen, da einfach darauf hinweisen, wir finden das toll, klasse, macht es, aber bitte baut auch einen Fischpass ein.
Was ich noch gern wissen wollte, wenn ich von hier nach Kirchentelnsfurt fahren will, wie mache ich das am besten?
In den Zug reinsitzen und gucken, dass man da so einen Bummelzug verwischt, der in Kirchentelnsfurt auch hält.
Ja. Dann bedanke ich mich bei Ihnen.
Danke
ich
auch.
Ich gucke mal, dass ich am Bahnhof einen Zug nach Kirchentelnsfurt erwische.
Okay.
Und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke.
Vielen Dank.
Tschüss.
Vom Bahnhof aus muss ich noch ein ganz schönes Stück laufen, über die Bundesstraße, über den Neckar. Aber jetzt bin ich hier im Kraftwerk und der Strommeister hier im Kraftwerk heißt Herr Mauser, mit dem bin ich verabredet.
Grüß Gott.
Mauser ist mein Name. Ich bin der Anlageverantwortliche und mache das schon seit 30 Jahren hier.
Jetzt möchte ich wissen, was das Schöne hier ist in Kirchentelnsfurt.
Das Schöne ist, dass die Anlage seit 1926 in Betrieb ist und vor allem auch noch die originalen Maschinen von damals. Und wir haben trotzdem auch einen sehr guten Wirkungsgrad noch mit den alten Maschinen und die Anlage kann sich immer noch sehen lassen.
Können wir uns das Gebäude von innen anschauen?
Dann ist halt laut.
Da wird's laut.
Also in den Kesseln sind diese Francis-Doppelräder drin und das Wasser strömt auf diese Francis-Räder und gibt die Kraft ab und am Ende sitzt dann der Generator, wo die Leistung erzeugt.
Wie alt sind die Turbinen hier?
1926. So alt wie das Kraftwerk, sie werden auch immer schön im Schuss gehalten.
Hier riecht es, wonach riecht es denn?
Öl, aber wir haben alles Bioöle, weil wir ja hier am Wasser sind. Aber bei einer laufenden Maschine muss man eben schmieren und deswegen riecht es auch nach Öl.
Hier ging es raus, gell? Und hier ist es jetzt so laut, weil wir direkt an der B27 stehen.
Wir machen sehr viel naturschutzmäßig und zwar sind immer sehr viele Fledermäuse hier. Sie kommen zu uns zum Überwintern, weil es da so schön warm ist. Und die lassen sich auch von dem Krach tollerweise nicht beeinträchtigen.
Herr Mauser, ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir das alles gezeigt haben.
Also, danke. Tschüss.
Danke, tschüss.
Mikro-Europa zum Thema Energie. Woran denkt ihr, wenn ihr das Stichwort Energie hört? An die Großdemos gegen Atomkraft? An Physikseminare oder Formeln? Oder denkt ihr vielleicht eher an den Yogakurs beim Unisport? Mikro-Europa-Reporterin Lisa Schuck hat auf der Straße einfach mal gefragt, woher ihr eure Energie bekommt. Und sie hat die unterschiedlichsten Antworten erhalten.
Meine Energie nehme ich eigentlich aus meinem kleinen Sohn, aus meiner Arbeit und aus meiner schönen Wohnlage. Ich wohne nämlich direkt am schönen Neckar.
Also ich bin sehr gern draußen und hole die mehr so aus der Natur und freue mich, wenn die Sonne scheint.
Vom Universum. Vom Universum, die hat jeder zur Verfügung und man muss nur wissen, wie man sie anwendet. Und deswegen gibt es ja die universelle Lebensenergie und die ist überall im Raum, überall vorhanden. Man muss sie nur wissen zu nutzen. Und das mache ich.
Die Woche bin ich allein deswegen gestärkt, weil ich am Samstagabend bis morgens um 1 Uhr Peter Maffay gehört habe. Ein tolles Konzert in Halle in Westfalen. Danach noch lange Gespräche mit ihm und dann noch ein Frühstück. Diesen Mann bewundere ich. Vorbilder aus anderen Bereichen als der Politik machen mir dann selbst am meisten Mut.
Habt ihr ihn erkannt? Genau, das war unser ehemaliger Ministerpräsident und jetziger EU-Energiekommissar Günther Oettinger. Mikroeuropa hat den Chef der europäischen Energiepolitik in seinem Büro in Brüssel getroffen. Das Interview hört er gleich hier nach Charles Trenet und Le Soleil à rendez-vous avec la Lune.
Sur le toit de l'hôtel où je vis avec toi, quand j'attends ta venue, mon ami, quand la nuit fait chanter plus fort et mieux que moi, tous les chats, tous les chats, tous les chats. Que dit-on sur les toits, que répètent les voix de ces chats qui s'ennuient, des chansons que je sais, que je traduis pour toi, les voici, les voilà. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici bas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, la lune est là, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit. Pour la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa vie. Des savants avertis par la pluie et le vent annonçaient un jour la fin du monde. Les journaux commentaient en termes émouvants les avis, les aveux des savants. Bien des gens affolés demandaient aux agents si le monde était pris dans la ronde. C'est alors que docteurs, savants et professeurs entonnèrent subito tous en chœur. Le soleil a rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, mais le soleil attend. Ici bas, souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, hein, la lune est là, hein, la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, hein, il faut la nuit, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa vie. Philosophe, écoutez, cette phrase est pour vous, le bonheur est un astre volage. Il s'enfuit à l'appel de bien des rendez-vous, il s'efface, il se meurt devant nous. Quand on croit qu'il est loin, il est là, tout près de nous. Il voyage, il voyage, il voyage. Puis il part, il revient, il s'en va n'importe où. Cherchez-le, il est un peu partout. Le soleil est rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là et le soleil attend. Ici pas souvent chacun pour sa chacune, chacun doit en faire autant. La lune est là, 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 mais le soleil ne la voit pas. Pour la trouver, il faut la nuit, mais le soleil ne le sait pas, et toujours lui. Le soleil rendez-vous avec la lune, mais la lune n'est pas là, et le soleil attend. Papa dit qu'il a vu sa nuit. Papa dit qu'il a vu sa nuit.
Charles Trenet mit einem Chanson aus den 30er Jahren, Le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Sonne und Mond treffen sich. Und wo treffen sie sich? Natürlich in Brüssel, denn dort hat Anfang des Monats Europakommissar Günther Oettinger die neue Energiestrategie der EU vorgestellt. Und darin steht auch, dass er den Energiesektor europäisieren will. Brüssel will also mehr mitreden. Wir wollten von Günther Oettinger wissen, warum.
Zum einen sind unsere Energieunternehmen längst auf einem europäischen Markt engagiert und nicht nur in ihrem früheren Stammgebiet vor Ort. Zum Zweiten haben wir steigende Abhängigkeiten. Da ist es gut, wenn man europäisch mit einer Stimme spricht und die Interessen gemeinsam vertritt in Moskau, in Algier, überall, wo die entsprechenden Lieferländer sind. Und zum Dritten, sie können entscheidende Ziele der Energiepolitik, Solidarität oder auch Versorgungssicherheit oder Windenergie von der Nordsee ins Ruhrgebiet und Solarenergie von Zentralspanien für Baden-Württemberg nur europäisch realisieren.
Sie haben die Offshore-Windparks in der Nordsee angesprochen. Es ist ja auch im Gespräch, dass große Concentrated Solar Power-Anlagen im mediterranen Bereich Nordafrika entstehen. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel in Reutlingen an der Echatz lauter kleine Wasserkraftwerke, wo gerade mal Strom für 40 bis 50 Haushalte entsteht. Was ist denn nun die Strategie der Zukunft?
Wir brauchen beides. Wenn Sie aber anschauen, was in den nächsten Jahrzehnten in der Industrie an Strom benötigt wird oder was an Strom für das Auto benötigt wird, dann werden wir um zentrale Einheiten nicht herumkommen. Hinzu kommt ja Folgendes. Es macht nur eingeschränkt Sinn, Solarenergie auf der Schwäbischen Alb zu installieren. Dort hat man 800 verwertbare Sonnenstunden im Jahr. In Zentralspanien sind es über 2000. Da ist eigentlich klar, wo man installiert und dann transportiert. Deswegen nochmals, wir brauchen große Wind- und Solarparks und auch weiterhin einige fossile Kraftwerke. Aber trotzdem bin ich froh über jede dezentrale Energieerzeugung, die uns die Energiebilanz ergänzt und erleichtert.
Die Uni Tübingen reduziert in den Weihnachtsferien die Temperatur in Hörsälen und Bibliotheken. Das Licht wird gedimmt, es läuft nur auf halber Kraft während der Weihnachtsferien. Halten Sie solche Maßnahmen für sinnvoll oder ist das aus dem Blickwinkel von Brüssel, wo ja die große Politik gemacht wird, nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
Das halte ich für sehr sinnvoll. Die öffentliche Hand ist der größte Gebäudeeigentümer in Deutschland. Das heißt, wenn die öffentliche Hand insgesamt Energie spart, dann kommt was zusammen. Was die Uni macht, ist richtig. Und was wir daneben machen müssen, ist, historische Gebäude zu ertüchtigen. Die neue Aula ist ja nicht neu, sondern ein ehrwürdiges Gebäude. Wir haben in der öffentlichen Hand viele alte Gebäude, oftmals denkmalgeschützt, die wir auch erhalten wollen, die wir nutzen wollen. Deswegen sind Sanierungsprogramme in dem Bereich, um Energie zu sparen, noch wichtiger, das heißt im Winter abschalten, an Weihnachten ist richtig, aber im Sommer sanieren, damit man das ganze Jahr weniger verbraucht, wird ein Schwerpunkt der nächsten Jahre sein.
Günther Oettinger ist also für alles. Energie einsparen, regenerative Energien nutzen, ist aber auch für fossile Brennstoffe und für längere Laufzeiten für Atomkraftwerke. Und dieses Thema überlagert zurzeit alle anderen Energiethemen. Vor allem, weil die Frage der Endlagerung auch nach Jahrzehnten alles andere als geklärt ist. Meine Kollegin Pia Terstappen aus der Mikroeuropa-Redaktion hat sich darüber ihre eigenen Gedanken gemacht.
Sie haben sich gestritten, sie haben interpretiert und Zeitpläne verabredet. Jetzt ist die Atomkraftwerk-Laufzeitenverlängerung beschlossene Sache. Jetzt reden wieder alle über die Castor-Züge, die wieder Richtung Zwischenlager Gorleben rollen. Bei den Demonstrationen im Wendland mit dabei, an vorderster Front, die Grünen. Claudia Roth, Jürgen Trittin und Cem Özdemir. Groß wird Solidarität zur Schau gestellt und die Wähler beim gemeinsamen Fotoshooting mit den Atomkraftgegnern für die Presse eingefangen. Atomkraft ohne die Grünen. Dabei wird geflissentlich darüber hinweggesehen, dass auch während der Rot-Grün-Regierung Castortransporte rollten und Jürgen Trittin noch 2001 die Bevölkerung aufgerufen hatte, auf Demonstrationen zu verzichten. Aber wie sagte Konrad Adenauer noch, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Im Hier und Jetzt ist halt alles anders. Nicht wahr, Herr Trittin? Unser Bundesumweltminister Norbert Röttgen bleibt den Ereignissen im Wendland fern. Er diskutiert lieber im friedlichen, protestfreien und behaglichen Studio mit Reinhold Beckmann und ausgewählten Atomkraftgegnern. Doch richtig heiß geht es nicht her. Dafür scheinen die Teilnehmer der Diskussionsrunde nicht hitzig genug zu sein. Anna Gräfin von Bernsdorf, die große Teile des Waldes besitzt, unter dem der Atommüll gelagert wird, Ranga Yogeshwar, dem Hauswissenschaftler der Öffentlich-Rechtlichen und eben Norbert Röttgen. Nichts Neues kommt in der Runde im sonst so gut beleuchteten Studio ans Licht. Am Ende des Plausches werden lediglich die Vorteile der Laufzeitenverlängerung von Herrn Röttgen mal wieder angepriesen. Nicht nur der Staat, oh nein, auch der Steuerzahler profitiere von der Verlängerung. Was bekommt der Bürger denn, Herr Röttgen? Aber was soll der arme Mann auch machen? Solange es der Regierung nicht gelingt, die Menschen besser über die Vorteile ihrer Politik zu informieren, haben Kritiker eben leichtes Spiel. Und deswegen schießen nicht nur Grüne und Öffentlich-Rechtliche gegen unseren Umweltminister. Auch vor Kritik aus den eigenen Reihen bleibt die Regierung nicht verschont. Kein Glanzstück sei die Laufzeitenverlängerung, mosert Röttgens Parteikollege Bundestagspräsident Norbert Lammert von der CDU. Bekanntermaßen sind sich ja nicht alle grün in der schwarz-gelben Regierung. Und wie heißt es noch so schön, wenn sich zwei streiten, freut sich der dritte.
Mikro-Europa-Reporterin Pia Terstappen war das, mit ihrem eigenen Blick auf die Proteste gegen die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke in Gorleben.
Mikro-Europa.
Sounds. Interessen.
Interessant.
Interessant.
Interesting.
Und das war sie schon wieder, die November-Ausgabe von Mikro-Europa, dem Europamagazin im Tübinger Uniradio. Das Thema im Dezember heißt dann Landwirtschaft. Am zweiten Weihnachtsfeiertag ab 12 Uhr könnt ihr unter anderem hören, wo in Tübingen Milch aus dem Automaten kommt und warum eine junge Frau aus London in einem kleinen Dorf hier in der Nähe wohnt und Eier verkauft. 26.12., 12 Uhr wie immer auf der 96.6. Für heute verabschieden wir uns. Technik wie immer Oliver Lichtwald, die Redaktion hatte Ulrich Hägele, am Mikrofon war Kiron Patka. Tschüss!